Herzlich willkommen beim Podcast Tonspur N, dem Podcast zur nachhaltigen Entwicklung gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Mein Name ist Roman Mesicek und diese 11. Season des Podcasts widmet sich wieder einmal dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Diesmal mit besonderem Blick auf die Herausforderungen und Chancen für junge Menschen, die dieses Fachgebiet für sich erkunden wollen. Diese 5 Folgen entstehen als Kooperation der IMC-Fachhochschule Krems mit der Tonspur N. In der Hochschule wird man ab Wintersemester 2024 Global Sustainability and Circular Business als wirtschaftswissenschaftliches Bachelorprogramm studieren können. Und das haben wir zum Anlass genommen, Personen einzuladen, die sich an der Entwicklung beteiligt haben. In der heutigen Folge ist Stefan Grafenhorst zu Gast. Er ist Vice President People and Sustainability bei dem Unternehmen Greiner und wird uns gleich erzählen, was mit dieser Rolle an Arbeit auf ihn zukommt und was ihn bewegt und wie er die Zukunft sieht. Ja, herzlich willkommen Stefan im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke, hallo Roman, danke für die Einladung.
Ja, also meine erste Bitte an alle unsere Gäste ist immer so eine kleine Vorstellung. Was versteckt sich hinter deinem Titel? Was ist dein Arbeitsgebiet? Vice President People and Sustainability. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, Stefan Grafenhorst. Ich bin Vice President People and Sustainability bei Greiner, einem Unternehmen, das Kunststoffe und Schaumstoffe produziert. Warum das nicht ganz einfach ist, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. Ich bin seit 7 Jahren hier im Haus, habe angefangen als klassischer Nachhaltigkeitsmanager und dann habe ich peu à peu die Themen Kommunikation mit in den Verantwortungsbereich bekommen und jetzt vor knapp 1,5 Jahren auch den Bereich, der früher HR hieß, ja, den wir als People-Bereich gelabelt haben.
Du, vielleicht mal zum Verständnis eures Geschäftsmodells, eures Geschäfts. Was produziert ihr? Wo kommt man euch sozusagen, wo kommt ihr einem unter als Greiner, als Konsumentin oder Konsument?
Ja, wir sind ein B2B-Unternehmen, haben unser Headquarter in Oberösterreich und wir machen eben, wie ich eben schon sagte, Kunst- und Schaumstoffe. Ja, den Namen Greiner kennen jetzt nicht so viele, aber was alle oder die allermeisten zumindest meistens kennen, sind unsere Kunden. Ja, da geht es nämlich um die Fast-Moving Consumer Goods. Ja, wir alle kennen sie. Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble. Ja, also wir befinden uns da im Supermarkt. Und was wir produzieren, sind Kunststoffverpackungen. Das ist ein großer Bereich. Dann haben wir einen zweiten Bereich, da geht es um Medizinprodukte aus Kunststoff. Ja, also wer das nächste Mal beim Arzt ist und ein Blutabnahmeröhrchen sieht oder eine Petrischale oder einen Urinbecher, ja, der möge an mich denken. Zweiter Bereich und der dritte Bereich, da geht es um Schaumstoffe, da geht es um Matratzen. Ja, da kommen sehr, sehr viele aus dem Hause Greiner, ohne dass man das allerdings sieht, weil wir eben halt nicht direkt mit dem Verbraucher in Kontakt sind.
Mhm. Wenn du so zurückdenkst an deinen Start bei Greiner, vielleicht was hast du damals als die größten Herausforderungen in dem Fachgebiet vor 7 Jahren, das ist glaube ich auch ein schöner Rückblick für den Podcast, im Bereich Nachhaltigkeit gesehen, in dieser Branche, die ja doch sozusagen auf fossilen Rohstoffen basiert oder auch darüber hinaus gerne in eurem Netzwerk oder wie ihr so arbeitet?
Ich glaube, wenn man 7 Jahre zurückgeht, da gab es ganz prägende Bilder. Und zwar, da gab es ein Bild unter anderem von einer Schildkröte und die hatte einen Strohhalm in der Nase. Ja, und das ist eigentlich das Symbol für diese Industrie. Da wurde nämlich sichtbar, was passiert, wenn die Entsorgung von Plastikverpackungen nicht gelingt. Ja, also negative Impacts von wirtschaftlichem Handeln wurde damals sichtbar. Ja, da gab es einen Haufen Dokumentationen über Plastik in den Weltmeeren, Pacific Garbage Batch als ein Schlagwort. Jede Menge Dokumentationen, die gezeigt haben, dass wir eben ein lineares Geschäftsmodell haben, das nicht wirklich nachhaltig ist. Und mit diesen Bildern ist dann die Industrie unter Druck gekommen und musste auf einmal erklären, hey, was macht ihr dagegen eigentlich? Und das war im Grunde der Startpunkt für meine Arbeit bei Greiner.
Mhm. Und wenn du sozusagen jetzt mal vielleicht ein bisschen so das Revue passieren lässt, was waren da so die wichtigsten Meilensteine, die ihr bewegt habt, sozusagen von innen heraus? Nachher möchte ich noch ein bisschen drüber reden, was sich aktuell verändert mit dem Druck von außen, der vielfach auf Unternehmen zukommt, aber sozusagen der sozusagen die Wahrnehmung war schon da, ihr müsst was tun offensichtlich oder war wahrscheinlich auch schon vorher bei Greiner, aber was waren da so die Meilensteine, wo du sagst, da habt ihr echt Pflöcke eingeschlagen, die euch weiterentwickelt haben?
Ich glaube, wenn man zurückblickt auf die letzten Jahre Nachhaltigkeit bei Greiner, dann ist das ein Stück weit wie ein Computerspiel. Ja, man hat irgendwann mal ein Level fertig, hat eine Herausforderung gemeistert und dann kommt eine neue, schwierigere Herausforderung auf einem anderen Level. Ich glaube, der Anfang 2017 war wirklich da geprägt, nochmal in der Breite ein Verständnis zu kreieren und die Truppe, also alle Kolleginnen und Kollegen, zu der Erkenntnis zu bewegen, ja, wir haben ein Problem. Ja, das reicht ja nicht, wenn oben der Vorstand denkt, wir haben ein Problem. Ja, sondern es muss ja im Grunde eine breite Masse, eine Mehrheit in der Belegschaft geben, die sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Ja, wir müssen was ändern. Und ich glaube, die ersten 18 Monate rückblickend haben sich viel damit beschäftigt, ja, dass wir uns mit dem Begriff Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. Was heißt das überhaupt? Ja, wo haben wir eigentlich ein Problem? Was können wir da tun? Was sind Handlungsoptionen? Da war eigentlich viel Reden über, was ist unsere Rolle? Was sind Handlungsmöglichkeiten? Da war noch wenig Doing. Ja, da war erstmal Verstehen und die Erkenntnis, wir tragen Verantwortung, was am Ende mit unseren Produkten passiert. Also wieder zu den Bildern zu kommen, zu sagen, okay, das kann nicht einfach spurlos an uns vorbeigehen, dass Plastik in den Weltmeeren eben rumschwimmt, ja, oder dass Matratzen dauerhaft verbrannt werden und in einem linearen Geschäftsmodell geführt werden. Da zu sagen, okay, wir wollen da was ändern, ja, wir tragen da Verantwortung, das war im Grunde so das erste Level, mit dem wir uns damals beschäftigt haben. Dann ging das weiter, dann ging es dann in Richtung Kennzahlen, dann will man verstehen, wo steht man überhaupt, ja, dann beginnt man Kennzahlen zu sammeln, denkt das erste Mal in Richtung Reporting, versucht sich dann an der Berechnung von Emissionen und das würde ich mal sozusagen als zweites Level beschreiben. Und dann geht das immer so weiter und irgendwann steht man dann da und hat einen Bericht, der wird geprüft, hat irgendwie Net-Zero-Pläne, dann muss man eben schauen, dass man das in die Organisation bekommt. Also es geht immer weiter mit neuen Herausforderungen, man hat irgendwann die ersten Levels erreicht, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das Spiel aufhört, sondern das geht im Grunde immer weiter und bewegt sich immer tiefer in die Organisation.
Also ich finde das Bild mit den Levels ganz großartig, das werde ich mir sicher jetzt mal merken. Vielleicht so aus Außensicht und vielleicht auch dein Kommentar zu dieser Wahrnehmung, also als Studiengangsleiter im Master war es ja so, dass man sich sehr viel mit Unternehmen in dem Bereich beschäftigt hat und dann hat man Greiner vielleicht schon ein bisschen am Radar gehabt, aber irgendwann war plötzlich, glaube ich, euer erster Nachhaltigkeitsbericht oder zumindest ein Nachhaltigkeitsbericht einmal, der richtig gut war, also aus meiner fachlichen Sicht auch. Und das war schon so, da war es ja schon so ein bisschen so ein kleiner Shootingstar in dieser Mini-Nachhaltigkeitsbubble. Hat man das bei euch auch so wahrgenommen oder habt ihr das umgekehrt auch so gespürt? Okay, plötzlich werden wir ernsthaft wahrgenommen oder war das eh immer so, weil ihr B2B gar nicht so dieses sozusagen Netzwerk habt?
Nein, wir hatten schon einen enormen Druck auf uns. Ja. Es gab schon eine Menge Nachfragen. Also wann immer es eben 2017, 18, 19 um Kunststoff ging und das war auch so eine Zeit, wo die Europäische Kommission angefangen hat, bestimmte Produkte gesetzgeberisch zu verbieten. Ja. Stichwort Plastikstrategie, da gab es eine ganze Reihe von Maßnahmen. Und da gab es natürlich schon Fragen aus der Belegschaft, also aus dem Kollegenkreis, aber auch von extern, naja, wie geht's denn jetzt weiter? Wenn die jetzt anfangen, unsere Produkte zu verbieten, hören wir dann damit auf? Machen wir die anders? Ja, sind wir in wenigen Jahren pleite, weil wir kein Geschäftsmodell mehr haben? Also da gab es schon eine Menge Fragen und da haben wir gesagt, okay, das kann man nicht kosmetisch beantworten. Ja, da kann man nicht langfristig kommt man da nicht irgendwie kann man nicht daran vorbeischlängeln, sondern da muss man ehrlich mit sich selbst sein und sagen, okay, hier braucht es eine radikalere Veränderung. Ja, wenn man was transformieren will, wenn man irgendwie heute schaut, Kunststoffverpackungen, Plastik wird weitestgehend verbrannt oder in Teilen der Erde sogar deponiert, ja, dann muss man klar sagen, wenn man da wegkommen will, wenn irgendwann mal in der Zukunft wirklich alles recycelt werden soll, wenn man mehr Reuse-Geschäftsmodelle oder Refill-Geschäftsmodelle etablieren will, dann ist das keine kosmetische Veränderung. Ja, dann ist das sehr radikal, dann geht das an die Grundfeste eines Unternehmens und darüber braucht es eben eine offene Debatte und das haben wir auch immer versucht in unserem Nachhaltigkeitsbericht sehr deutlich zu sagen? Ich glaube, das ist eine Frage der Ehrlichkeit mit sich selbst. Ja, wie groß ist die Veränderung, vor der man selbst steht?
Ja, also das, glaube ich, wurde auch wahrgenommen von außen oder umgekehrt, auch wenn man jetzt sozusagen und wenn die Zuhörerinnen dich googeln oder auf LinkedIn schauen, dann werden sie ja auch sehr klare Statements von dir als Person finden, ja, zur Notwendigkeit von Veränderung, zur Notwendigkeit von Transformation. Für Unternehmen ist es ja oft nicht so leicht, solche Aussagen zu treffen. Wie siehst du, oder kannst du uns noch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen, wieso das so gut funktioniert? Ich meine, die Lehrmeinung wäre, der Tone from the top für ein Unternehmen ist so wichtig, die CEOs müssen dahinter stehen. Das scheint so zu sein, oder?
Ich glaube, dass die allermeisten CEOs mittlerweile verstanden haben, dass es, wenn wir auf den Klimawandel, auf die Klimakrise blicken, 5 nach 12 ist. Ja, also ich sehe da kein Erkenntnisproblem unter den Wirtschaftsbossen in Österreich. Was ich schon sehe, ist, dass alte, nicht nachhaltige Geschäftsmodelle eben noch profitabel sind. Ja, also übersetzt, man kann mit irgendwie einem T-Shirt, das 3 Euro kostet, in einem Discounter halt noch Geld verdienen. Man kann mit Produkten, die nicht nachhaltig designt sind, die nachher nicht recycelt werden, noch Geld verdienen. Und das hat, glaube ich, einen relativ einfachen Grund. Wir haben jahrzehntelang das bestehende Wirtschaftssystem, das lineare Geschäftsmodell, über sehr viele Industrien hinweg. Ja, da geht es gar nicht nur um die Plastikindustrie. Ja, man denke auch an Fast Fashion, ist im Grunde derselbe Mechanismus. Ja. Wir haben diese Industrien über Jahrzehnte so aufgebaut, auf Effizienz getrimmt, und viele von denen sind eben noch profitabel. Und deshalb machen wir was weiter in Teilen, was wir eigentlich als nicht nachhaltig labeln sollten.
Jetzt daran anknüpfend, wo ist da der Hebel? Also ich meine, jetzt reden wir vielleicht jetzt eher schon ein bisschen fast so systemtheoretisch oder philosophisch oder anders gefragt, wie kann Greiner sozusagen, und das habt ihr euch ja, wenn ich so richtig verstehe, auch ein bisschen zum Auftrag gemacht, sozusagen helfen, diese Transformation voranzutreiben, weil euch geht es ja genauso, ihr steckt es auch in dem System drinnen. Und oft hört man natürlich auch von Unternehmern, wenn man mit ihnen redet über so Systemveränderungen, ja, ich komme da nicht raus. Ja. Wie groß ist da euer Spielraum, Einfluss zu nehmen?
Der wird deutlich größer. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Politik doch sehr stark in Bewegung gekommen ist. Also wenn wir mal auf Plastikverpackungen blicken, dann gibt es da mittlerweile in den allermeisten EU-Mitgliedstaaten, aber auch aus Brüssel hinaus, einen relativ strengen Regulierungsrahmen. Da gibt es Vorgaben zur Recyclingfähigkeit, ja, da gibt es Vorgaben zu bestimmten Produkten, die gänzlich verboten sind. Also die Politik greift immer stärker ein und das schafft natürlich einen Rahmen, mit dem man arbeiten kann. Ja. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist nochmal eine andere Debatte. Aber wenn der Gesetzgeber mal definiert hat, was es heißt, dass ein Produkt recyclingfähig ist, ja, wenn eine Definition von Recyclingfähigkeit als Beispiel da liegt, dann schafft das natürlich Sicherheit für alle. Es schafft übrigens auch Vergleichbarkeit. Also der Gesetzgeber treibt ganz massiv, schafft einen Rahmen, der eben unser Geschäftsmodell verändert. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo es noch keine Gesetze gibt, die alles umgedreht haben. Und da versuchen wir uns eben selbst. Ich nenne ein Beispiel. Ja, Matratzen, wenn man die produziert, dann nutzt man die meistens 6, 7, 8 Jahre, je nachdem, wie sensibel man da ist und wie schnell man zu einer neuen kommt. Und Matratzen bringt man dann in ein Altstoffsammelzentrum und dort werden die dann gesammelt und im Regelfall verbrannt. Ja, weiß jeder, dieses Produkt hat einen langen Lebenszyklus, super, aber am Ende wird es verbrannt und wir machen aus Neuware wieder eine neue Matratze. Ist also per Definition relativ klar, da muss man kein Experte sein, nicht nachhaltig. So, und jetzt schauen wir eben gemeinsam mit Partnern, kann man Matratzen wieder einsammeln, kann man die mechanisch recyceln, können wir dieses Material wiederverwenden. So, und das ist im Grunde wie eine Erkundungstour. Ja, das ist heute in Teilen noch nicht profitabel. Wir machen es trotzdem, ja, weil wir auf dem Weg unglaublich viel lernen und weil wir wissen, dass die Zukunft eben Matratzen sind, die wir im Kreislauf führen. Ja. Also wir verzichten da ein Stück weit auf Marge, auf Gewinn, wissen aber, es gibt keinen Weg daran vorbei. Ja, also mit bei den Ersten zu sein, viel zu lernen am Anfang, das kann eben auch ein großer Gewinn für so ein Unternehmen sein.
Spannend und auch super, dass du das jetzt mit dem Beispiel gebracht hast, weil das sozusagen ja, wir im Prinzip, es geht ja auch um den Bachelor, der auch Circular Business im Titel führt und manchmal das ja nicht so ganz anschaulich ist, was kann denn das alles bedeuten und was soll das alles bedeuten. Meine persönliche Erfahrung halt auch, und das hast du jetzt eher ein bisschen bestätigt, aber ich würde gerne noch ein bisschen nachfragen, ist, dass das halt wirklich so ganz schwer ist, aus diesen sozusagen so Prozessabläufe, Geschäftsabläufe, Geschäftslogiken zu verändern. Jetzt hast du das Beispiel mit den Matratzen gebracht und dass ihr da sehr stark investiert. Hast vielleicht noch ein zweites Beispiel oder wie siehst du das überhaupt? Siehst du Branchen oder tut sie euch vielleicht sogar leichter in eurer Branche, weil sozusagen die am Ende der Kette mehr unter Druck sind oder weil das Thema so weit oben ist? Weil meine persönliche Wahrnehmung ist es, dass das halt wirklich immer wieder findet man da eine Hürde und jede Hürde ist einfach schwieriger als die nächste, wie bei den Levels, die du vorher angesprochen hast.
Ja, ganz, ganz sicher nicht einfach. Also es gibt natürlich Geschäftsbereiche, da tun wir uns unglaublich schwer. Das hat viel mit Vorgaben und zwar mit Regulatorik zu tun. Ja, wir haben eben ein großes Medizinproduktegeschäft und dort gibt es eben Qualitätsvorgaben an Materialien. Ja, da kommen Produkte in Berührung mit Blut. Da braucht es Sterilität etc. Da sind die Dinge wesentlich schwieriger. Aber es gibt eben halt auch Bereiche, da kommt man nicht raus, da kann man sehr viel machen. Ich nenne dir ein Beispiel, da sind wir wieder im Kunststoffbereich. Man kann sich hinsetzen und schauen, okay, welches Verpackungsdesign ermöglicht die Recyclingfähigkeit des Produktes? Ja, da kann man ja einfach Regeln aufstellen. Man weiß das auch, ja. Man kann nämlich mal eine Abfallsortiermaschine besuchen, ja, so eine Anlage, ja, und dann die Technologie kennenlernen, ja, wie funktioniert in dieser Anlage ein Scanner, wie werden eigentlich verschiedene Kunststoffarten getrennt, wie werden Metalle getrennt, ja, also was passiert eigentlich mit unserem gelben Sack oder der gelben Tonne, mit unseren Reststoffen. So, und daraus kann man schon Maßnahmen ergreifen, die sehr wohl einen Unterschied machen, denn wenn wir als Unternehmen Produkte auf den Markt bringen, die umfänglich recyclingfähig sind, erst dann ist ja überhaupt ein Recycling möglich. Ja. Ja. Haben wir viele Produkte auf dem Markt, die so verklebt sind, dass man die nie wieder auseinanderkriegt. Ja. Und man kann da wirklich auch als Zuhörer einfach mal drauf achten, wenn man den nächsten Joghurtbecher kauft. Ja. Da gibt es immer noch Produkte, da ist irgendwie Kunststoff mit Papier verklebt. Und wenn man das nicht auseinanderkriegt, ja, dann wird dieser Joghurtbecher natürlich nie recycelt. Aber kriegt man die Materialien auseinander? Ist der so designt, dass das geht? Dann ist eben halt überhaupt die theoretische Möglichkeit erst da, dass wir über Kreislaufwirtschaft nachher sprechen können.
Ja, auch ein super spannender Aspekt. Also einerseits natürlich das Produktdesign ist total relevant und andererseits jetzt auch, dass man sich natürlich selber als Konsumentin oder Konsument auch adapt, mache ich alles richtig und weiß ich auch alles, was wohin gehört, weil wenn das Produkt nicht irgendwo in dem gelben Sack landet dann am Ende und damit irgendwann einmal wieder in einer Recyclingkette, hilft es uns gar nichts, wenn es in der Müllverbrennung endet. Das fand ich jetzt super spannend, so Transformation, Kreislaufwirtschaft, ein bisschen diesen Bogen zu spannen, aber ganz operativ, ich meine, das Nachhaltigkeitsteam ist groß bei Greiner. Kannst du uns noch ein bisschen so sagen, von wo bis wohin ist da die Bandbreite der Aufgabengebiete der Kolleginnen? Weil wahrscheinlich werden nicht alle sozusagen sich nur die ganze Zeit mit dem großen systemischen Ganzen auseinandersetzen, sondern was gibt es denn da auch noch sonst für Aufgabengebiete für Nachhaltigkeitsmanagerinnen bei euch im Haus oder Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagerinnen bei euch im Haus?
Wenn ich jetzt sage, dass das Team groß ist, dann werden die Kolleginnen und Kollegen laut protestieren, wenn sie diesen Podcast der Teams natürlich nie so groß sein kann. Die Aufgabe ist so groß, dass man noch 2 Dutzend weitere Kolleginnen und Kollegen bräuchte können. Wir sind aktuell bei Greiner in der Konzernzentrale ein Team von 8 Leuten. Darunter haben wir 3 Geschäftsbereiche, die ich eben schon nannte. Und da sind auch natürlich eine Menge Leute. Man darf nicht vergessen, es geht gar nicht darum, wie viele Leute oben in irgendeiner Konzernzentrale sitzen, sondern es muss einem gelingen, das Thema Nachhaltigkeit zu integrieren. Das muss eine Aufgabe werden für den Einkauf. Das muss eine Aufgabe werden eben für die Produktdesigner. Das muss eine Aufgabe werden für die HR-Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist ein Thema für die Instandhaltung. Das ist ein Thema für die Energiemanager und, und. Also das ist das Bittere, wenn man so will, wenn man es negativ formulieren möchte, ist, dass die Integration des Themas, ja, dass das für alle immer mal wieder eine Aufgabe ist, ja, und im Alltag beschäftigt. Das ist die große Kunst. Es ist nicht die Kunst, oben 30 Leute anzustellen, die dann irgendwie sagen, ja, wir regeln das schon. Wir haben trotzdem ein Team von eben diesen 8 Leuten und da haben sich über die Jahre natürlich dann Expertenrollen entwickelt. Ja. Also wir haben eine Kollegin, die macht den ganzen Tag nichts anderes, als Daten zu sammeln, zu analysieren, zu plausibilisieren und dafür zu sorgen, dass wir auf Grundlage von Daten dieses Unternehmen steuern. Ja. Das heißt also, die hat einen genauen Überblick, welcher Standort welche Energie nutzt, was für Abfälle da anfallen. Ja. Die sammelt Daten zu Frauen in Führungspositionen, wie viele Unfälle wir da haben. Die weiß, wie viel Wasser wir nutzen, ob der Standort in einem Wasserrisikogebiet ist. Also die ist im Grunde der Ausgangspunkt für alles, was wir tun, weil eben natürlich, ja, wir steuern über Daten. Das ist eine wahrscheinlich die wichtigste Stelle. Vergisst man immer wieder gerne, aber die Kollegin ist wirklich nur großartig, sondern hat eine ganz zentrale Rolle. Dann haben wir das bei uns so aufgeteilt, anhand unserer Wesentlichkeitsanalyse uns gefragt, was sind die wesentlichen Themen für Greiner, und haben anhand der wesentlichen Themen eben Expertenrollen etabliert. Da gibt es also eine wunderbare Kollegin, die sich mit unseren Lieferanten beschäftigt. Ja, die schaut also, dass wir unseren Verpflichtungen nachkommen und in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten aktiv werden. Die macht denen auch richtig Druck. Ja, die bekommen von uns Vorgaben, unsere Lieferanten. Ja, die müssen nämlich ihre eigene Nachhaltigkeitsperformance nachweisen. Das ist ein zweiter Block. Dann gibt es 2 Kolleginnen, die im Bereich Umwelt aktiv sind. Dann haben wir einen Kollegen, der kümmert sich um das S in ESG. Mhm. Ein Kollege kümmert sich um unsere Reportings. Ja, da gibt es ja eine Menge zu tun. Da gibt es irgendwie ESG-Reportings, CDP, EcoVadis. Aber auch unser jährlicher integrierter Bericht ist eine Riesenherausforderung. Ja, wird geprüft. Da stehen dann irgendwann Firmen hier vor der Tür und fragen, hey, habt ihr da und dafür einen Nachweis? Genau. Und dann gibt's eine Kollegin, eine weitere, die sich um strategische Themen kümmert und immer wieder auch so Regulierungsfälle, Stichwort EU-Taxonomie aufnimmt, die schaut, was im Lieferkettengesetz für uns drinsteht, die also ein bisschen auf Blick fährt und sagt, okay, was braucht die Organisation eigentlich in 24, 36 Monaten? Ja, also Reporting-Rollen, Kennzahlenrolle, Fachrollen zu eben den Themen, die wir da haben, und dann auch eine übergeordnete Steuerungsrolle, eine Kollegin, die den Gesamtblick für alles hat.
Mhm. Super spannend. Und da ich das auch unterrichte, dieses Fach, muss ich sagen, das nehme ich mir jetzt mit, auch als Beispiel darf ich wahrscheinlich, wenn ich erzähle, wie Greiner aufgestellt ist, weil sehr schön und klar, wie du das jetzt dargestellt hast. Und ich glaube, es ist auch wirklich sozusagen vorbildhaft, wenn man sich sozusagen die aktuell geltende Lehrmeinungen anschaut, wie man es machen sollte. Aber vielleicht noch ein Blick zu dem ersten, was du gesagt hast, dass das so wichtig ist, es in der Organisation auch zu verankern. Da würde mich noch interessieren, wie macht ihr das? Also verwendet ihr da Online-Schulungen oder gibt es da große Townhall-Meetings, wo alle zusammenkommen und eingeschworen werden? Oder wie schafft ihr das sozusagen, das Thema am Köcheln und bei den unterschiedlichen Organisationseinheiten relevant zu halten?
Also ganz wichtig ist, dass erstmal alle verstehen, warum ist es wichtig, ja? Und warum spiele ich da eine Rolle? Das haben wir, glaube ich, schon sehr gut hinbekommen. Also die Leute, die direkt betroffen sind, die haben mittlerweile verstanden, warum sie da eine Rolle spielen und dass wir das nicht irgendwo in der Konzernzentrale regeln können. Ich nenne ein Beispiel, das hatte ich eben schon genannt. Wir bewerten unsere Lieferanten, ja, auf ihre Nachhaltigkeitsperformance, und das machen wir eben nicht zentral oben, sondern das haben wir unseren Einkäufern als Aufgabe mit in den Rucksack gegeben. Ja. Wir haben denen geholfen, einen Prozess zu bauen. Wir haben denen geholfen, zu verstehen, was eine Nachhaltigkeitsperformance ist. Und wir haben lange mit denen gearbeitet und es gemeinsam definiert. Wir haben uns zum Beispiel gefragt, ja, wie schaffen wir das? Woher wissen wir überhaupt, was die Nachhaltigkeitsperformance unserer Lieferanten ist? Ja, wir haben uns dann entschieden, wir nehmen ein ESG-Rating, ist wie eine Schulnote, ja, und screenen die. Und die Leute, die eine schlechte Schulnote haben, die werden von uns angeschrieben. Und die weisen wir darauf hin, dass wir eine Anforderung an unsere Lieferanten haben. Ja, also viel Kommunikation mit den einzelnen Teams und dann einfach auch klein starten. Ja, man redet nicht sofort mit der gesamten Organisation. Ja. Sondern erstmal wirklich schauen, was sind die zentralen Themen, die ich angreifen muss. Ja, und so sind wir eben bei uns im Einkauf relativ zügig. Ja, wir haben mit unseren Produktdesignern viel gesprochen. Die Leute, die Materialien einkaufen. Wir haben Teams, die kaufen weltweit Energie ein. Hatte ich just heute Morgen erst ein Gespräch mit dem Kollegen. Ja, wie kommen wir zu mehr erneuerbarer grüner Energie? Eines unserer Ziele. Also wir haben im Grunde Ansprechpartner für die Themen, die für uns relevant sind, für all die Leute, die direkt betroffen sind, und machen daneben aber auch Programme, wo wir die Leute ansprechen wollen und sensibilisieren wollen, die unmittelbar betroffen sind. Ja, ich nenne ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren ein Klimabotschafterprogramm etabliert. Ja, es gibt bei uns im Haus Klimabotschafter. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein 12-monatiges Ausbildungsprogramm. Ja, da kann man sich intern bewerben. 15 Leute werden genommen. Und mit denen gehen wir dann auf eine Reise. Ja, mit denen fangen wir dann an zu diskutieren. Was ist überhaupt CO2? Woran ist das Problem, wenn die Welt wärmer wird? Ja, welchen Beitrag leisten wir als Unternehmen? Also wir arbeiten mit denen und machen die smart und hoffen, dass eben je smarter die werden zu dem Thema, Lösungen, Vorschläge, Ideen, Konzepte aus der Organisation kommen, was wir tun können, eben um unsere Emissionen als Beispiel zu reduzieren. Ja, also viel Interaktion, viel offener Austausch, viel Plattform bauen. Ja, wir haben gestern hier gesessen, wir haben eine eigene Nachhaltigkeitskonferenz. Wir laden 12.000 Menschen in diesem Jahr ein, im September, machen wir einmal im Jahr, zu einer eigenen Greiner Sustainability-Konferenz. Mhm. Ja, laden da Experten ein, die uns erklären, wohin die Reise geht. Und dann nehmen in jedem Jahr zwischen 400 und 600 Kolleginnen und Kollegen teil, was wirklich unglaublich ist. Ja, das zeigt das Interesse auch an dem Thema. Und dann diskutieren wir da ganz offen. Ja, und da wird sehr provokant und kontrovers diskutiert. Und genau das braucht's. Ja, dass ich verstehe, wovor haben die Kolleginnen vielleicht Sorge? Wie groß ist die Skepsis bei neuen Geschäftsmodellen? Räume schaffen für den Dialog, ja. Das, was wir auch in der Gesellschaft sehen, was uns so häufig fehlt, ja. Das versuchen wir eben halt hier intern zu schaffen, damit sich alle abgeholt fühlen, allen klar ist, wohin die Reise geht und eben gemeinsam Lösungen gefunden werden.
Mhm. Auch super spannend und vor allem dieses Kulturelement, das du signalisierst durch die Offenheit oder die Möglichkeit, eben diese Dinge zu diskutieren. Ich glaube, das scheint mir ein sehr wertvolles zu sein, wenn man sozusagen sich auf so eine Transformationsreise begibt.
Ein Zusatz, wenn du es mir erlaubst, da sind wir wieder bei der Chefetage. Das hält die ersten Monate. Das reicht aus, wenn irgendwie der gesamte Vorstand sagt, Thema XY, in diesem Fall Nachhaltigkeit, ist wichtig. Wenn es aber dauerhaft gelingen soll, ja, dann braucht es eben mehr. Es hat wieder was mit Integration zu tun. Dann braucht es eine kritische Masse, die sagen, hey, ja, so kann es nicht weitergehen, Roman. Wir müssen hier was machen. Ja, die da positiv draufblicken, die diese Transformation als Chance sehen, die Lust haben am Tüfteln, die gegebenenfalls auch Luft haben, Fehler zu machen und die einfach sagen, ja, mei, wir wollen mal ausbrechen aus dem Alten, das, was wir immer schon gemacht haben. Und die muss man eben, ja, wenn man so will, wachküssen, die muss man wachkitzeln und die muss man auf seine Seite bringen.
Lust am Tüfteln und Fehler machen hört man aber trotzdem selten aus Unternehmensmund. Aber finde ich einen super spannenden Ansatz.
Fällt auch nicht ganz leicht, muss man doch klar sagen. Ja. Ja. Wer macht schon gerne Fehler? Ja, aber anders geht's ja nicht, weil in vielen Bereichen eben unklar ist, wo die Lösung liegt. Ja, wenn man jetzt irgendwie nur an unseren Emissionsberg denkt, ja, wir können noch nicht genau sagen, wie wir die runterkriegen. Aber man kann sich in die Richtung bewegen, wo die Lösung vielleicht liegen könnte.
Ja, danke schön. Vielleicht jetzt blickst eh schon so ein bisschen in die Zukunft, so zwischen den Zeilen. Was ist so deine Challenge für die nächsten 5 Jahre oder auch fürs Unternehmen oder für die Wirtschaft? Womit würdest du den Podcast schließen? Was sind so die größten Herausforderungen, die du angehen willst oder die du jetzt so siehst für dich oder fürs Unternehmen, wie du es beantworten magst in den nächsten Jahren?
Ich glaube, wir sind da wieder bei den Geschäftsmodellen, ja, dass Nachhaltigkeit sich nicht nur widerspiegelt in Form von Berichten und alle Unternehmen haben Ziele, sondern dass wir wirklich in dieses Doing kommen. Ich sehe sehr viele Unternehmen, die wissen jetzt, welchen Fußabdruck sie haben, die haben einen Bericht, die sind auch im Grunde schon alle relativ gut. Was aber jetzt noch nicht so sehr gelingt, ist wirklich die Übersetzung in Maßnahmen, hinterpackt mit Budgets, um dann wirklich Dinge zu verändern, ja. Das, was ich eben sagte, aus heute nicht profitablen Geschäftsmodellen müssen aus meiner Sicht profitable Geschäftsmodelle werden. Ja? Mhm. Ich nenne ein Beispiel oder eine Parallele ist grüne Energie. Ja? Früher war eben Energie aus Atom oder aus Gas oder aus Öl deutlich preiswerter als grüne Energie aus Windrädern. Ja? Und das hat sich eben jetzt komplett gedreht, ja. Jetzt sind erneuerbare Energien im Preis wettbewerbsfähig. Und schwupps sehen wir, was für ein Tempo das aufnimmt. Und das muss uns, glaube ich, auch stärker gelingen in dem, was wir tun. Und das gilt eben nicht nur für Greiner, sondern für sehr, sehr viele andere Unternehmen. Das zu skalieren und sie wirklich in den Markt zu bekommen.
Ja. Spannend und eine spannende Aufgabe für viele zukünftige Absolventinnen und Absolventen von einschlägigen Programmen. Vielen Dank, Stefan, fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war wieder eine Folge der Tonspur N. Der Podcast wurde von Annemarie Harand und mir im Jahr 2015 gegründet. Ihr findet alle bisherigen Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, anhören zum Beispiel mit Spotify. Feedback, Fragen oder Vorschläge schreibt bitte per E-Mail an podcast@tonspur-n.eu. Diese Serie zur Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis entsteht als Kooperation der Tonspur N mit der IMC-Fachhochschule Krems. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit und alles Gute!